Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Mein Name ist Louis Bertram und heute ist bei mir zu Gast Gilda Sahebi. Und es ist ein ganz besonderes Gespräch. Ich kann es kaum in Worte fassen. Gilda ist Ärztin, Gilda ist Journalistin, Politikwissenschaftlerin, Autorin. Und das wirft ja schon mal die Frage auf, wie kriegt man das alles unter einen Hut und warum macht man das alles? Aber das sind gar nicht die Themen, in die wir richtig tief einsteigen, sondern wir beleuchten die Demokratie. Und, was sich herausstellt, wir haben schon zwei unterschiedliche Standpunkte, die zwar gegensätzlich sind und gleichzeitig nicht verkehrt sind. Und wir haben sehr viele, sehr witzige Momente gehabt. Ich glaube, es macht sehr viel Spaß, sich das anzuhören. Wir hatten ein tolles Gespräch. Gilda, nochmal im Nachgang von Herzen, es war ein tolles Gespräch. Für euch da draußen, erzählt ganz vielen Leuten von diesem Gespräch. Das Gespräch sollten wirklich viele Menschen hören. Erzählt euren Freunden davon, erzählt eurer Familie davon, schickt Liebe raus mit diesem Podcast. Und wie immer, es gibt eine Steady-Page, da könnt ihr vorbeigehen und könnt diesen Podcast unterstützen. Jetzt geht's los, dieser wunderschöne Podcast mit Gilda Sahebi. Viel Spaß! Liebe Gilda, herzlich willkommen im Goodcast.
Dankeschön.
Ich überlege immer, was ich für Einstiegsfragen stelle. Und dieses Mal habe ich mir folgende überlegt. Ich glaube, dass du in deinem Leben schon sehr, sehr viele dumme Fragen gehört hast. Was war die dümmste?
Ich finde Fragen eigentlich wirklich selten dumm. Mir würde auch gar keine einfallen.
Wirklich? Mir fallen Haufen dumme Fragen ein von engstirnigen Menschen.
Was denn?
Naja, viele drehen sich um Rassismen, um Diskriminierung. So. Ich habe heute eine Frage gehört, da habe ich mit dem Mitarbeiter eines Abgeordneten, ich meine, man muss echt aufpassen, dass man es so verklausuliert, dass es nicht auf die Person zurückfällt. Der meinte zu mir, aber jetzt sagen Sie doch mal wirklich, also die Leute, die das dann abrufen, diese Leistung, das sind schon überwiegend Ausländer, oder? Und das ist echt eine dumme Frage, also in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind.
Ich finde die Frage super interessant.
Okay.
Weil sie ja viel sagt über die Person. Also ich finde dann Fragen interessant, dass sie viel über die Person sagen, die sie stellt. Deswegen finde ich Fragen eigentlich nicht dumm, sondern sehr vielsagend eher. Also ich kann davon ja was über die Person lernen, die das fragt.
Also meinst du, es ist eher ein Reflex, dass ich in eine Abwehrhaltung gehe?
Indem du es dumm nennst?
Ja. Naja, mir fallen schon noch mehr Fragen ein. Also ich kann dir noch ein Beispiel geben.
Ja.
Meine Lebensgefährtin Sarah, die kommt aus Sachsen-Anhalt.
Mhm.
Wenn man da abends mal an so einem Lagerfeuer steht, bei so einer schönen deutschtümeligen Stimmung, da kommen echt dumme Fragen.
Was denn? es wird dir schwer fallen, dass ich meine Frage dumm finde, aber sag mal.
Was da für Fragen kommen? Naja, also ich bin ja bei uns in der Firma, bin ich das, was man einen Lobbyisten nennen würde. Ich mache Public Affairs.
Mhm.
Julius, es sind eigentlich weniger Fragen, sondern mehr Aussagen, aber immer so in so einem Kontext verpackt. Julius, die denken doch alle nur an sich selber.
Wer? Die Lobbyisten?
Politiker.
Ach, Politiker.
Politiker und Politikerinnen
ja.
Denken nur an sich selber.
Ja.
Die machen eh das, was sie wollen. Auch gut. Ich habe ja gar keinen Einfluss auf das, was die tun. So in die Richtung.
Hm.
Nee, mir fällt gerade auf, sind keine Fragen, sind mehr Aussagen. Okay.
Finde ich auch nicht dumm, finde ich super interessant.
Okay, wie würdest du damit umgehen? Hast du einen Tipp, wie man damit umgehen sollte?
Also jetzt, wenn jemand sagt, die interessieren sich doch alle nur für sich oder so, würde ich halt fragen, wer sind denn die? Wen meinst du denn? Ich würde einfach fragen, mich würde es interessieren, was dahinter steckt. Was für Sätze, was für Sachen dahinter stecken, was für Gedanken. Das würde mich sehr interessieren.
Ich habe in der Vorbereitung mehrere Interviews mit dir gehört. Ich habe mir Dinge angeguckt, ich habe Dinge gelesen. Und mir ist dabei eine Sache aufgefallen, dass du unglaublich gelassen und ruhig umgehst mit dem, was auch immer da auf dich zukommt. Warum?
Warum?
Ja.
Also nicht wie, sondern warum?
Ja, wie ist dann die Folgefrage? Erstmal warum? Erstmal warum?
Ich weiß, ich habe da kein Ziel dahinter, sondern das ist einfach so. Also es ist schwer. Also privat ist was anderes. Aber so im beruflichen, politischen, gesellschaftlichen Kontext mich aus der Bahn zu werfen, ist schon schwierig. Da kann mich wenig, also überrascht mich einfach wenig.
Warum?
Warum? Weil ich meine Trigger sehr gut kenne. Weil ich weiß, wann ich sozusagen, also ich weiß, wenn ich getriggert bin, wenn ich richtig getriggert bin, dann fällt mein IQ zur Hälfte runter. Dann weiß ich, dann soll ich gar nichts mehr sagen. Wirklich nicht. Ich mach's leider oft genug. Dann poste ich was Dummes und dann nehme ich es wieder zurück. Aber das passiert in diesem Kontext einfach wirklich selten. Das passiert sehr selten. Ja, weil ich das auch, also Ich habe alles gehört irgendwie.
Wie hast du gelernt, deine Triggerpunkte zu kennen?
Durch spirituelle Arbeit.
Ich muss meine Fragen anders stellen, ich merke das schon. Das heißt, okay, beschreib mir das, deine spirituelle Arbeit. Wie funktioniert das ganz genau? Weil das ist ja was, was wir jetzt alle, die wir dir gerade zuhören, von dir lernen können. Das Problem habe ja nicht nur ich, dass mich diese Aussagen und Fragen triggern, sondern es geht ja sehr vielen Menschen so. Mhm. Also was muss ich tun, damit es mich nicht mehr triggert?
Das ist, wie du dir vorstellen kannst, in drei Sätzen nicht beantwortbar. Grundsätzlich, also so ganz zusammengefasst, ist es die Arbeit an sich selber. Also sich selbst zu kennen. Was sind meine Wunden? Was sind die Erzählungen, an die ich glaube? Was ist mein Schatten? Ganz, ganz wichtig. Also wir wollen ja alle gut sein. Wir wollen immer gut sein. Auf der guten Seite sein. Auch Donald Trump und Wladimir Putin wollen gut sein. Oder meinen, dass sie gut sind. Die Sache ist, dass du, genauso wie ich und jede Person, die zuhört, genau weiß, was es heißt, gemein zu sein und grausam und abwertend und ausgrenzend und egoistisch und was auch immer. Jeder von uns war schon so. Das heißt, offensichtlich ist dieser Teil von mir auch da. Problematisch wird's, wenn ich sage, nee, wenn ich mal irgendwie genervt bin oder meine Kinder anschreie, dann war meine Chefin schuld, die hat mich schon wieder genervt oder meine Partnerin oder meine Frau oder was auch immer. Wir finden immer einen Grund, warum wir so oder so sind, anstatt es als Teil von uns selbst anzunehmen. Das heißt, wir schieben es weg und das ist das Problem, weil dann projizieren wir diesen Teil immer auf andere. Also wenn ich mit meinem egoistischen Teil zum Beispiel total okay bin, ja, der ist in mir, der gehört zu mir, weil Schatten und Licht zusammengehören. Wenn ich nicht wüsste, was es heißt, egoistisch zu sein, wüsste ich auch nicht, was es heißt, zu geben, wirklich zu geben, nicht zu investieren, zu geben. Wenn ich nicht wüsste, was es heißt, traurig zu sein, wüsste ich nicht, was es heißt, glücklich zu sein. Das gehört alles zu mir. Und wenn ich also mit dieser egoistischen Seite von mir sage, ja, das ist okay, so das ist da, dann gibt's keinen Grund, warum mich das bei anderen die ganze Zeit aufregen sollte. Weil ich weiß, ich habe das auch. Dann fällt es mir leichter, das zu benennen, das zu beschreiben, das zu sagen, das ist nicht gut, weil dieses Verhalten. Aber ohne getriggert zu sein, ohne abzuwerten, ohne, das ist alles scheiße. So, also so, das ist eine lebenslange Aufgabe. Ist nicht so, dass ich irgendwie Zen bin, überhaupt nicht. Was ich dann zum Beispiel mache, wenn entweder mit engen Freundinnen oder so oder halt im Privaten, nicht im Öffentlichen, fluchig, schimpfig. Wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, ich fahre Berlin nur mit dem Fahrrad, ich fluche wie ein Rohrspatz, die ganze Zeit. Aber halt so, dass die Leute mich nicht hören. Ich mache dann so wirklich so, Bitch, Arschloch. Weißt du, die ganze Zeit, aber halt so, dass nur ich das höre. Aber es tut mir gut, ich kann das einfach rauslassen. Aber ich mache das nicht, ich schreie die Person dann nicht an, sondern das ist dann für mich, um meine Emotionen einfach zu fühlen.
War das ein schleichender Prozess oder hast du einen Auslöser gehabt? Weil diese Arbeit nach innen, die du beschreibst, das ist ja, also dazu muss man ja erstmal an dem Moment ankommen in seinem Leben, wo man anerkennt, ich sollte mich mal damit beschäftigen. Und ich würde vermuten, dass ein Großteil der Menschheit genau dort nicht ankommt, weil es ja super schwierig ist, sich dann auch noch dem inneren Schatten, wie du es beschrieben hast, sich dem zu stellen, ist nochmal was ganz anderes. Aber hast du einen auslösenden Moment gehabt?
Ich war schwer krank.
Okay, das heißt, im Zuge deiner Krankheit hast du angefangen, dich mit genau dieser Frage zu beschäftigen?
Genau.
Hast du einen Plan gehabt, wie du da rangehst?
Nein, ich wusste es überhaupt nicht. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also ich war 2,5 Jahre schwer krank und war in and out of hospitals, die ganze Zeit rein, raus, krank aus hier, hat alles nichts funktioniert. Es war eine nicht heilbare Erkrankung. Und ich wusste nicht, dass der Weg... Also ich habe es immer gespürt und irgendwie geahnt, dass da irgendwas, dass diese Krankheit irgendwie mit was in meinem Innern verbunden ist. Ich wusste es aber nicht, bin ja auch Medizinerin, sondern habe halt diese ganze medizinische Kiste hoch und runter gemacht. Es war Zufall, Glück, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, aber ich habe diesen Weg dann gefunden und habe ein Trauma aufgearbeitet und solche Sachen und dann war die Krankheit irgendwann weg. Und das war der Beginn dieser Arbeit.
Das ist völlig verrückt. Ich habe gerade angefangen, mich mit der Wim Hof Methode zu beschäftigen, also noch so ganz weit oben, weil kennst du das?
Ich habe sie mal gehört, aber ja.
Super, super freaky, ein Typ, der...
Ach so, das mit dem Wasser und Atmen und sowas.
Ja, Atmen, ja. Ein Typ, der einen Halbmarathon auf einem Gletscher gemacht hat, ja, in Unterhose, genau. Und so, also irgendwie jemand, der sich sehr viel Kälte aussetzt. Mhm. Und der beschreibt was Ähnliches, dass er angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, dann so von innen heraus geheilt ist. Jetzt hast du eben selber schon gesagt, du bist Medizinerin. Du bist Journalistin, du bist Politikwissenschaftlerin, Autorin. Das hört sich an nach vielen Leben in einer Person. Hm. Zwei Fragen. Wie wird man das alles? Vielleicht lass uns mit der Frage anfangen. Wie wird man das alles?
Also meine 20er will ich nicht nochmal durchleben, sagen wir es mal so. Das war keine schöne Zeit. Also Also tatsächlich ist sozusagen die Person, die ich vor dieser Erkrankung war, ist tatsächlich eine andere Person. Also wir sehen uns ähnlich, so, wir haben denselben Kern sicherlich, aber ich war ein komplett anderer Mensch. Und ich bin natürlich aufgewachsen, auch als Einwandererkind, mit du musst die Beste sein, du musst irgendwie herausragen und so. Das haben meine Eltern nie explizit gesagt. Es ist einfach so, it's a given. So, das natürlich. So, wir sind in Armut aufgewachsen. Ich wusste, das ist der einzige Weg irgendwie. Und genau, Bildung war halt sehr wichtig bei uns. Und das habe ich dann alles gemacht. So, ich wusste, ich muss dieses Abitur schaffen, um Medizin zu studieren. Das war dann alles klar, mache ich auch alles. Und dann habe ich mit Medizin angefangen in Heidelberg. Und habe da schon, also es ist so, also ein bisschen, als hätte ich damals geahnt, irgendwie, was später passieren wird. Aber ich habe da schon gedacht, irgendwie, was, ich verstehe dieses Studium nicht. Was soll das so? Es ist die ganze Zeit nur auswendig lernen. Du lernst nicht, Fragen zu stellen. Du nimmst nur auf die ganze Zeit. Du nimmst auf. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwie, ich fühle mich nicht wohl. Das, irgendwie ist es nicht so meins. Also nicht das Fach an sich, sondern es sind halt 501 Nuller, die da sitzen, so im ersten Semester. Mhm. Das ist irgendwie eine komische Stimmung, und um es mal vorsichtig zu sagen. Und dann habe ich mir nach dem ersten Staatsexamen, habe ich die Uni gewechselt und habe da gesagt, ich brauche noch ein bisschen was anderes, und habe ich in Politik noch angefangen. Das war sozusagen der Grund, warum ich Politik noch studiert habe.
Ja, lass mich überlegen, was ich nehme. Ich bin jetzt mit Medizin fast fertig.
Nicht fast, weil es war noch nach zwei Jahren. Ja, das war wirklich der Wunsch nach irgendwie etwas anderem für mein Gehirn. So, ich will gern sprechen, ich will schreiben, so, das hat mir schon gefehlt. Und genau, und dann habe ich das parallel studiert. Würde ich nicht nochmal machen.
Hört sich an, als würdest du es auch keiner Person empfehlen.
Nee, also wenn man jemand es machen will, natürlich soll sie es machen, soll sie es machen. Aber es war klar, war es anstrengend. So, also es sind halt zwei Studiengänge.
Ja. Aber es scheint so, als hätte es sich im Nachgang ausgezahlt, weil auch das ist mir aufgefallen, als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe. Du hast an ganz vielen Stellen, und ich finde das wirklich beachtlich, du hast zu jeder Frage die passende Studie parat.
Ach, echt?
Ja, okay. Ist total unglaublich. Ich habe mir Interviews angehört, und ich finde, wenn man mit Leuten ins Gespräch geht, ein kritisches Gespräch führt, ist es immer gut, wirklich auf Fachwissen zurückzugreifen. Und das ist mir an ganz vielen Stellen aufgefallen, dass du dann sagst, ja, es gibt im Übrigen folgende Studie, und es gibt folgende Studie, und es gibt folgenden Autor, und es gibt folgende Autor.
Ich lenke halt dann immer dahin, was ich weiß.
Nee, ist total gut. Ich finde das mega gut. Ich habe vorhin was gehört, da hast du auch Steffen Mau verwiesen. Und da hat es bei mir direkt geklickert, weil von dem habe ich einiges gelesen. Mm. Weil mein Lebensgefährte und ich, wir haben beide ostdeutschen Hintergrund. Und wir uns sehr viel mit der Frage beschäftigen, warum Dinge so sind, wie sie denn sind, wenn ich zum Beispiel in Sachsen-Anhalt am Lagerfeuer stehe. So, wenn wir jetzt in Sachsen-Anhalt am Lagerfeuer stehen, wenn du, wir probieren es mal lokaler zu betrachten, auf Deutschland guckst, nicht global auf Deutschland, wie würdest du die Lage beschreiben?
Insgesamt.
Ja, keiner hat gesagt, dass das hier einfach wird.
Scheiße. Es riecht scheiße.
Warum?
Es ist richtig schlimm. Naja, weil wir gerade in den Autoritarismus reinlaufen.
Aber ich dachte, es ist alles gar nicht so schlimm, weil wir uns am Ende doch so viel vereint.
Die Gesellschaft. Politisch sind wir abgefuckt.
Am Arsch, meinst du?
Am Arsch, ja. Also ich habe da nicht so viel.
Gut, dann können wir das an der Stelle jetzt mal reinlassen.
Können wir es jetzt aussehen. Ja, nee, also ich meine, also das ist ja auch der Unterschied, der mich zu meinem Buch geführt hat. So dieses, warum sind wir untereinander eigentlich sehr verbunden oft, helfen einander. Also wir sind ja als Menschen, als Gesellschaft schon immer aufeinander angewiesen. Also geh mal eine Woche durch dein Leben, ohne dass jemand dir hilft. Das funktioniert nicht.
Wir haben gerade drüber gesprochen. Ich bin gerade so auf Hilfe angewiesen, genau. Mit meinem kaputten Knie.
Genau, siehst du. Und das ist, und wenn du jetzt auf der Straße, sagen wir mal, Hilfe beim Treppensteigen bräuchtest oder so, dann fragst du die Person nicht erst, was sie über das politische Thema ABC denkt, sondern du wirst wahrscheinlich irgend von jedem Hilfe annehmen. Außer von einem Neonazi vielleicht. Wahrscheinlich. Würde ich auch nicht machen, weil der schmeißt dich in Zweifel die Treppe runter.
Alter, ich habe immer an der Stelle gelacht, das war super unangemessen. Also du würdest sagen, was politische angeht, sind wir abgefuckt, aber Gesellschaft sieht gut aus.
Naja, Gesellschaft sieht aus, wie sie aussieht. Also die Bevölkerung im Großen und Ganzen ist nicht so, ist nicht Freund-Feind. Weil wir einfach, also grundsätzlich als Menschen haben wir sehr ähnliche Bedürfnisse, so grundsätzlich, als Basis sozusagen. Wir wollen genährt sein, sicher sein und geliebt sein. So, das sind so unsere und die teilen wir alle. Heißt es, dass wir alle gleich denken? Nee, zum Glück nicht. Also es ist ja gut und richtig, dass wir alle unterschiedliche Meinungen haben und Erfahrungen und Gefühle und Gedanken. Es wäre furchtbar, wenn wir alle gleich wären. Das wollen ja die Nazis, die wollen, dass wir alle gleich sind. Mhm. Eine Gesellschaft, wo alle gleich denken oder auch gleiche Herkunft haben oder was auch immer, ist die ärmste Gesellschaft dieser Welt. Da kommt nichts hervor, keine Kreativität, keine Liebe, nichts, keine Innovation. Das ist einfach. Das ist übrigens auch einer der Gründe, glaube ich. Dazu habe ich tatsächlich keine Studie, vielleicht müsste ich es mal suchen, ob es sowas gibt. Aber warum die in den USA so viel entsteht, das ist eine sehr diverse Gesellschaft im Gegensatz zu unserer. Die wollen das jetzt natürlich zurückdrehen. Das ist ja genau der Grund, warum dieser Rassismus dort und der Autoritarismus gerade dort zu Fuß war. Die wollen genau das zurückdrehen. Guck dir mal die Halftime-Show an, Bad Bunny. Kann ich mir bei uns überhaupt nicht vorstellen. Die sind da, die haben da unter unfassbar viele Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen haben, aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Und da entsteht sehr viel. Kultur, Musik, Literatur. Also das ist einfach, bei uns ist ja ganz oft so dieses irgendwie Migraliteratur und Musik und so Deutsche. Also es ist halt sehr getrennt. Ich habe auch, als ich Jugendliche war und angefangen habe, so Musik zu hören, habe ich englischsprachige Musik gehört, Lauryn Hill und so. Weil die viel mehr das ausgedrückt haben, was in mir vorgeht. Ich habe hier dazu nichts gefunden. Ich habe auch die Fanta 4 gehört natürlich. Macht man halt, massive Töne und so. Aber es war jetzt nicht so meine Herzensmusik. Das war eher die Musik, wo du halt dann mitspringen kannst, wenn im Club alle mitsingen.
Hast du Blumentopf gehört?
Auch, ja.
Da vielleicht schon eher. Ja. Das ist heute ein Track von Blumentopf, den ich immer wieder toll finde. Und ich habe gerade wieder gefunden, Kinderzimmer Production. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Kinderzimmer Production.
Nee, die kenne ich nicht.
Ich schicke dir im Nachgang, einen Song.
Okay.
Der ist richtig gut.
Ja, ich komme aus dem Süden und da war halt Max Herre und Afro und so.
Ja, ich war auf dem Musikgymnasium. Und ich bin sehr früh geclasht mit allem, was es musikalisch weltweit gibt. Und zwar, wie man sich das an einem Musikgymnasium vorstellt, es gab unterschiedliche Fraktionen. Es gab die Klassik-Fraktion, dann gab es die Reggae-Fraktion, Hip-Hop, relativ wenig Rock und dann gab es ganz viele, die haben alles gehört. Einfach so einen gesamten Querschnitt, zu denen habe ich gehört.
Das ich auch, ja.
Und das ist für meine Familie ist das der absolute Super-GAU, weil manchmal ist es wirklich so, dass ich am Nachmittag, wenn ich Musik höre, erst Bach höre und dann höre ich Jazz und dann höre ich Hip-Hop und dann ist es, glaube ich, für andere Menschen unglaublich schwer
einzuordnen. Ja, so bin ich auch. Einmal Britney Spears und dann, keine Ahnung, Frank Sinatra.
Aber du sagst, wenn es am Ende mehr gibt, was uns eint, warum ist es so einfach, trotzdem zu spalten?
Weil wir emotional reagieren. Also auch da nochmal, ein kleiner Teil der Gesellschaft denkt wirklich so, wie wir glauben, dass die Schlimmsten denken. So, die wollen andere deportieren, die wollen andere töten, die wollen andere auslöschen, was auch immer. Das gibt es. Zeigen uns ja auch die Mitte-Studie, die Leibniz, also Autoritarismus-Studie und so weiter, das wissen wir alles. Aber der größte Teil der Menschen ist nicht so, dass er hasst oder was weiß ich was. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark medial-politisch geprägt ist. Also was wir sehen, halten wir für wahr. Also wir glauben, und da gibt es auch Studien aus den USA, die zeigen, dass je mehr jemand im politisch-medialen Raum aktiv ist, also aktivistisch, politisch, wie auch immer, umso polarisierter sind sie. Also weil das ja auch ein Teil der Arbeit sozusagen ist. Oder man sieht dann auch die einem am meisten entgegenstehen, man kämpft gegen die oder wie auch immer und glaubt, dass die für einen Teil der Gesellschaft stehen. Aber das tun sie nicht. Also wenn ich, zum Beispiel kann man aufgrund der Debatten irgendwie glauben, dass alle, die meinetwegen die FDP oder die CDU oder was weiß ich wählen, die sind alle kleine Ulf Poschardts oder Markus Söders.
Stimmt.
Sind alle so, alle.
Unterschreibe ich.
Ja, genau. Aber das ist der Eindruck. Oder man glaubt, alle, die irgendwie SPD-Grüne wählen, sind antisemitische Queere. So, oder Linke wählen. Das sind so Sachen, die wir glauben. Und das wir glauben an diese zwei Pole. Und es blendet aber alles andere aus. Alles, was komplexer ist und differenzierter.
Wie durchstoßen wir das?
Schwierig, weil die Strukturen sind, wie sie sind.
Versprochen, ich werde nicht lange stören. Wir nähern uns dem Höhepunkt dieses Podcasts. Und ich denke, ihr hattet bis jetzt schon sehr viel Spaß. Kurze Erinnerung, erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Und schaut mal bei Steady vorbei und unterstützt unsere Arbeit. Darüber würden wir uns sehr freuen. Aber wir stehen ja vor der Herausforderung, dass wir es eigentlich durchstoßen müssen, weil ich würde dem sofort zustimmen, dass es diese Lagerzuordnung, dass es die irgendwie gibt. Und gleichzeitig stellt sich ja die Frage, wie weichen wir das auf?
Also, wir als Einzelne, ist es schwierig. Also ich kann auf der individuellen Ebene agieren und auf der strukturellen. Auf der individuellen kann ich zum Beispiel, ich hatte eine Online-Lesung heute und hat eine Person mich gefragt, das war eine iranstämmige Person, In seiner Familie, meinte er, habe ich Monarchisten, ich habe irgendwie Mujahideen, da, 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 und diese ganzen unterschiedlichen Fraktionen, ich kann damit nicht klarkommen. Warum? Also irgendwie, die Mutter ist so, der Vater ist so, der Bruder ist so, und es clasht alles zusammen innerhalb einer Familie. Iranische Opposition, muss man sagen, ist sehr schwierig, sehr komplex, und da ist wirklich viel negative Emotion. Und weil das natürlich Menschen sind, die ihm nah sind, also er will ja nicht den Kontakt abbrechen zu seiner Mutter oder zum Vater so, da gibt's Wege, dass man dort im Gespräch bleibt, dass man versucht, einander zu verstehen. Das kann ich versuchen, so, wenn ich das möchte, wenn es mir wichtig ist. Ich würde nie sagen, rede mit allen. Überhaupt nicht. Ich muss nicht mit allen reden. Ich muss zum Beispiel nicht mit einer Person reden, die mir meine Existenz abspricht. Was soll ich da sagen? Ey, hör auf bitte, ich will existieren. So nicht. Also deswegen mit AfD-Politikern denke ich, nee, was interessiert mich nicht so. Aber es ist, also ich kann auf der individuellen Ebene, wenn ich mich an der Polarisierung im Außen nicht beteiligen will, dann muss ich mir erstmal die Polarisierung im Inneren bei mir angucken. Wo bin ich denn polarisiert? Wo glaube ich, dass ich zu den Guten gehöre, dass bei mir alles richtig ist? Das sind einfach Dinge, die ich dann mir angucken kann, in Gespräche gehen kann. Ich kann versuchen, andere zu verstehen. Verstehen heißt nicht gutheißen. Es heißt verstehen.
Was schon ein intellektueller Quantensprung ist.
Aber sehr logisch, finde ich.
Ja, wenn man sich dem stellt und das annimmt, genau. Dass man andere, also man kann die Position einer anderen Person verstehen, ohne sie zu akzeptieren. So, genau. Das, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich finde das aber super schwer, weil das musst du ja erstmal jemandem erklären, der dort noch nicht ist. Da musst du ja die Leute erstmal hinbringen. Und ich finde, dass das immer so die Grundlage ist für eine Diskussion. Ich hatte so eine Diskussion, hatte ich Silvester, wo sich am nächsten Morgen, das war sehr schön, die Person bei mir bedankt hat und meinte, danke, dass du diese Diskussion so offen geführt hast. Ich dachte, wow, cool. Ja, wirklich. Weil ich auch zu ihr meinte an dem Abend, ich verstehe total, was du meinst, aber ich sehe es grundsätzlich anders. Und das ist auch okay.
Und ich
so.
Sehe es grundsätzlich.
Ja, genau. Ich bin eben selber reingestolpert. Ich habe es eben
genau, gemerkt. Aber das ist genau der Punkt.
Ja, ja, ist und. Genau. Das wichtige Wort und statt aber. Das ist lustig, weil ich achte sonst immer drauf. Und ich sehe das grundsätzlich anders. Und es ist total legitim, dass es so ambivalent sein kann. Und trotzdem stelle ich fest, dass genau dort sich schon die Spreu vom Weizen ganz häufig trennt. So, ich muss die gleiche Meinung haben oder ich muss eine andere haben und dazwischen gibt es keinen Raum.
Genau. Und das ist natürlich Quatsch. Weil der Raum dazwischen ist eigentlich viel größer.
Und eigentlich auch der schönere Raum, weil da fängt ja der Diskurs erst an.
Ja. Und der wahrere. Also wir sind ja, also Komplexität, wenn man, also es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt Fakten, aber es gibt nicht die Wahrheit. Weil wir alle an unterschiedliche Wahrheiten glauben. Aber dieser große Raum, es gibt einen Satz von Rumi, der persische Dichter aus, also von vor 1000 Jahren ungefähr, ist einer der bekanntesten, berühmtesten persischen Dichter, der sehr viel über Liebe im 13. Jahrhundert geschrieben hat. Und er hat das natürlich auf Persisch geschrieben, aber ich sag's mal auf Englisch, ich find's auf Englisch schöner. Und er hat geschrieben, beyond ideas of right and wrong, there is a space, I will meet you there. Und dieser Space ist eigentlich viel größer als dieses, das ist richtig und das ist falsch. Da findet sich viel mehr Wahrheit.
Ich stimme dir zu 100% zu und sehe gleichzeitig die Herausforderung.
Ja, total.
Weil, also wenn das so wäre, wir haben ja dieses Jahr, es gibt ein paar Landtagswahlen, vor uns liegt Baden-Württemberg, dieses Jahr wählt noch Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt wählt.
MacPom.
Berlin
und
wählt.
Berlin, ja.
Und gerade für Sachsen-Anhalt sehe ich echt blau. Und ich glaube, das wird ganz, ganz übel ausgehen. Das ist eine echt große Frage. Aber wie vermeiden wir in Zukunft, dass es in noch mehr Bundesländern so läuft, wie es dieses Jahr in Sachsen-Anhalt laufen wird? Und ich bin nicht Nostradamus. Es liegt auf der Hand. So die Umfragen zeigen einfach in eine Richtung.
Ja, es könnte sogar eine Alleinregierung geben.
Ja, ich habe Wetten laufen, dass das so kommt. Ja, ja. Ich wette da ungern drauf, aber ich bin ziemlich, da fehlt einfach nicht viel.
Ja, ich kriege auch Nachrichten von Leuten aus Sachsen-Anhalt, die einen Horror haben, die Angst haben. Es ist wirklich...
Ja, zu Recht. Also wirklich zu Recht, weil es auch existenzielle Fragen aufwirft. Es wirft die Frage auf, möchte ich da noch wohnen? Möchte ich, dass meine Kinder hier aufwachsen?
Ja.
Möchte ich da hinziehen? Aber was machen wir, damit es nicht... Was machen wir damit, dass von dort nicht wie so ein Epizentrum nach außen strahlt?
Also... Ich habe wirklich, also Sven Schulze ist ja der Kandidat, der ist auch Ministerpräsident geworden ist, der Rainer Haseloff nachgefolgt ist. Eine der ersten Dinge, die er gesagt hat, war auch wieder irgendwas mit Migration und irgendwie man soll Geflüchtete oder Bürgergeldempfänger für 1 Euro die Stunde irgendwas arbeiten lassen. Wo ich dachte, you know what, you're gonna lose. Also wenn du den, es ist halt, da bin ich wieder, denk, cool. Nichts gelernt, nichts. Also wirklich, ich komme da langsam auch nicht mehr drauf klar. Ich verstehe es nicht. Die Studien sind da, die empirischen Daten sind da, der Blick in andere Länder, es ist alles da und sie machen es immer gleich weiter.
Woran liegt das?
Ich weiß es nicht.
Hast du irgendeine These? Also ich check's auch nicht, ich verstehe es wirklich
nicht. Ich kann nicht mehr, ich weiß es wirklich.
Also wir wissen doch inzwischen, dass es nicht gut ist, sich den Argumentationen des politischen Gegners an der Stelle, was sie ja noch sind, sich dem zu bedienen.
Es ist alles da. Das Wissen ist da.
Ist das für mich eines der größten Rätsel überhaupt? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja die IG Metallnahe Otto Brenner Stiftung. Heißen die Otto Brenner? Das kommt mir gerade zu surreal vor, dass die Otto Brenner heißen. Ich glaube, die heißen.
Nee, meinst du die Böckler Stiftung?
Du? Ich glaube, sie heißen Otto.
Kann sein, ich weiß es nicht.
Nee, das kommt mir echt blöd vor. Egal. Es gibt vor ungefähr 5 Jahren gab es eine Studie, die hat Jugendliche befragt. Danach, und das war die finde ich, schwierigste Frage in diesem ganzen Thema, ob sie sich einen starken Führer wünschen. Und das waren damals die 18-Jährigen, vielleicht ist es auch schon 7 Jahre her, die sich zu einem sehr großen Prozentsatz, und es war wirklich groß, es waren irgendwie bei den Westdeutschen waren es 21% und bei den Ostdeutschen 23-24%, die gesagt haben, wir wünschen uns einen starken Führer. Und das, was ich, wenn man das so nach hinten betrachtet, nicht verstehe, ist, warum man damals nicht aufgehorcht hat und gesagt hat, ui, also wenn die demnächst mal wählen, dann haben wir ja ein echtes Problem. Weil das ist ja nur ein kleiner Teil, der sich da abbildet. Und wenn sich das von dort aus multipliziert, dann haben wir vielleicht ein richtiges Problem. Und das habe ich damals schon nicht verstanden, warum man an der Stelle nicht mehr interveniert, sondern sagt, ist halt so. Gab keinen Aufschrei, habe ihn nicht gehört.
Ich habe das damals nicht mitbekommen. Ich hätte gedacht, es sind mehr. Ich war so, nur so wenige habe ich gedacht. Also weil natürlich, man will ja auch provozieren. Also ich glaube, bei den ErstwählerInnen war irgendwie 2021 die Grünen die meisten, dann die Jagd nächstes Mal die AfD. Also nicht um zu sagen, die wissen nicht, was sie tun, das meine ich überhaupt nicht. Ich meine nur, das ist, glaube ich, nichts so Festgefahrenes. Also ich glaube, also deswegen, genau, ich hätte gedacht, du sagst es 40% oder so. Oh Gott sei Dank nur 21.
Das ist toll, weil an der Stelle kann ich dich zitieren, du hast in einem Interview was gesagt, da meinst du, ja, also wenn nur 25-30% die AfD wählen, dann ist das eigentlich, also ist jetzt nicht original zitiert, aber das ist das immer noch nicht die Mehrheit. Dann
nee, ist so.
Oh, cool.
Das Nein, ist echt aber cooles das ist Framing. So. Aber das ist so. Also es ist so. Also aber das hat Daniel Ziblatt gesagt. Also das ist ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler, der dieses bekannte Buch geschrieben hat, How Democracies Die, wie Demokratien sterben. Und du hast, also ich meine auch da, wenn du die Mitte-Studien, die Autoritarismus, es ist immer ein Teil der Gesellschaft, ein kleiner Teil, der diesen autoritären Weg zugeneigt ist. Das kriegst du auch nicht wirklich weg. Das ist so, vor allem, wenn die Demokratie so beschissen funktioniert, wie sie bei uns funktioniert. Die funktioniert überhaupt nicht gut.
Warum nicht?
Weil nicht jede Stimme gleich viel wert ist in diesem Land.
Kannst du das erklären?
Also es gibt es gibt mehrere Studien, aber es gibt eine, die jetzt das schon seit vielen Jahren Daten sammelt, von Armin Schäfer, der an der Uni Mainz ist. Ich glaube, jetzt ist er Köln. Jetzt ist er Mainz und er hat es für die Uni Osnabrück gemacht, diese Studie. Gemeinsam mit der Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Und die haben sich eben angeschaut, konkrete politische Fragen. Und die haben jetzt, glaube ich, mehr als 100 Fragen sich angeschaut. Und da haben sie geguckt, Menschen, die mehr Einkommen haben, höhere Bildungsschichten, höhere soziale Schichten und so weiter, werden deren Wünsche häufiger umgesetzt als Menschen mit wenig Geld. Mhm. Aus einer geringeren sozialen Schicht, weniger Einkommen und so weiter. Ja, werden sie. Das ist ihr sehr klares Ergebnis.
Das ist dann aber eine Frage der Repräsentation.
Das ist eine Frage des Geldes.
Nee, ich probiere das deswegen gerade zu challengen, weil das heißt ja nicht, also wenn ich wählen gehe, dann ist das eine Frage, wen kann ich wählen? Und unter Umständen finde ich eben keine Leute, die 100% mein soziales Milieu repräsentieren. Was dann heißt, dass die Leute, die am Ende im Bundestag oder in den Landtagen oder in den Abgeordnetenhäusern oder wo auch immer sitzen, dass sie einem anderen sozialen Milieu entsprechen.
Das ist eine der Ursachen für das als Ergebnis.
Okay, aber meine Stimme ist ja trotzdem gleich viel wert, wenn ich wählen gehe.
Nee, weil wenn du wenig Geld hast, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass deine Wünsche umgesetzt werden politisch.
Was ja ein echtes Problem wäre.
Es ist ein echtes Verdammt, Problem.
Verdammt, ich habe es probiert zu verklausulieren. Okay, es ist ein Problem.
Also ich meine, Wahlen sind nicht das Auszeichen einer Demokratie. Sondern? In der Islamischen Republik Iran wird auch gewählt. In den USA wird auch noch gewählt. Das ist nicht das Ding. Sondern erstens mal, wie weit ist Macht verteilt? Also eine Demokratie ist geschaffen, um Macht, damit Macht nicht konzentriert ist, sondern verteilt ist. Ist jede Stimme gleich viel wert? Oder nicht? Ist sie in Deutschland nicht? Wir haben eine extreme Vermögensungleichheit. Mhm. Wir sind eines der vermögensungleichsten Länder Europas. Das ist ein Problem. Auch das ist ein Repräsentationsproblem. Wir wissen, dass Geld einen großen Einfluss auf Politik hat. Im Finanzausschuss des Bundestags kommen auf jeden Abgeordneten 10 Lobbyisten der Finanzlobby. Das ist ein Problem. Das sind strukturelle Sachen.
Nur? Also warte mal, so ein Ausschuss hat 60 Mitglieder ungefähr?
Nee, nur von der Finanzlobby.
Ja, aber genau, also sind wir bei 600 Finanzlobbyisten, das kommt mir echt wenig vor.
Im Bundestag.
Wow. Ehrlich, jetzt ist gar nicht zynisch gemeint.
Nee, also
gedacht, das ist viel mehr.
Es sind sicher mehr, aber da, ich rede nur vom Finanzausschuss.
Ja, trotzdem.
That's great. Super.
Das habe ich nicht gesagt.
Das ist wie ich mit den 21%, die wir uns hören wollen. Und das sind alles strukturelle Sachen. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Es geht nicht darum, der Politiker ist böse und der ist korrupt. Es geht um eine strukturelle Angelegenheit, Probleme, die wir haben. Die sind strukturell gewachsen. Es ist nicht irgendwie, weil einzelne böse Politiker kommen und sich Geld in die Taschen stecken, sondern wir haben ein strukturelles Problem. Ich habe heute ein Feature gehört vom WDR. Da ging es darum, dass es heute mit einem normalen Gehalt fast unmöglich ist, eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus. Das funktioniert alles nicht mehr. Das sind echte Probleme. Das war vor 60 Jahren anders, vor 50 Jahren, vor 40 Jahren. Also wir haben eine ganze Range an Problemen und die werden aber nicht gelöst. Und dass Menschen dann sagen, ich habe keinen Bock mehr, es funktioniert alles nicht, ist kein Wunder.
Ja, und was machen wir jetzt?
Probleme lösen wäre schon mal super.
Okay, wie fangen wir an? Ich probiere ja immer lösungsorientiert dran zu gehen, weil das eine ist, ich finde es gut, das quasi offen zu legen und das zu erklären. Das ist ja der eine Teil davon. Und der andere ist, sowas machen wir jetzt. Und also ich kann einen vorlegen. Ich zum Beispiel bin der festen Überzeugung, dass jede Person in eine Partei eintreten sollte.
Ich würde nie in irgendeiner dieser Parteien eintreten. Auf gar keinen Fall.
Nee. Das ist richtig, richtig. Siehst du? Da können wir ein richtig schönes Zwiegespräch drüber führen. Weil ich finde, dass genau da fängt Demokratie an, dass ich mich damit auseinandersetze. Wer repräsentiert mich da eigentlich? Und wenn ich mich damit nicht auseinandersetze, dann kann ich mich ja nicht darüber beschweren, was es am Angebot gibt.
Ich finde, wenn das Menschen sind, die Nachtschicht um Nachtschicht, die in Armut leben, die ihre Kinder, denen noch sagst, jetzt geh bitte noch in eine Partei, denke ich, boah, Vorsicht.
Gutes Argument.
Was machen die denn?
Trotzdem in eine Partei eintreten, weil die Frage ist, wie bereitest du das so auf, dass es jeder versteht? Also Parteien sind ja unglaublich verklausuliert.
Nee, also ist eine Zeitsache auch. Also, und vielleicht auch eine, also die arbeiten den ganzen Tag, die versuchen irgendwie Essen auf den Tisch zu stellen für ihre Kinder und dann sollen sie sich auch noch abends dann noch ehrenamtlich an Ortsverein setzen.
Ja, das mache ich ja auch nicht. Also ich zum Beispiel bin Parteimitglied und ich meine damit keine aktive Parteiarbeit. Das meine ich nicht. Sondern
bringt das denn dann?
Die bewusste Auseinandersetzung mit dem System.
Das kannst du auch nicht von jeder Person verlangen.
Stimmt, weil es intellektuell unglaublich herausfordernd ist.
Nicht also nur intellektuell.
Ich muss mir nur so ein scheiß Wahlprogramm angucken.
Nicht nur intellektuell.
Sondern?
Auch kapazitätsmäßig.
Ja, klar.
Also einer Krankenschwester, einer Pflegerin zu sagen, irgendwie, ich weiß, du bist total kaputt. Ja, tut mir voll leid, vielleicht bist du auch noch alleinerziehend, aber bitte setz dich jetzt auch noch unbedingt damit auseinander.
Ja, ich bin trotzdem noch gespannt gleich auf deine Maßnahmen. Ich würde gerne noch einen dem zur Seite stellen. Das, was ich ja schon spüre, ist in den Auseinandersetzungen, die ich führe, und ich bin ja quasi immer auf dem Serviertablett. Also ich habe es vorhin gesagt, ich bin der Lobbyist, so ich bin quasi eh immer der Feind. So, weil ich rede ja mit Politikern, ich rede mit denen und ich weiß ja, wie die sind. Was die meisten Diskussionen echt in schräge Richtungen lenkt. Aber ich finde schon, dass wenn ich mit Leuten rede und ich merke, dass die Demokratie an den Haken gehangen haben und für sich selber feststellen, das funktioniert alles nicht und das ist alles schlecht, denke ich ganz häufig, Mann, es wäre schon gut, wenn du dich mal damit auseinandersetzen würdest, wie es funktioniert, also wie funktioniert das System eigentlich, wie funktioniert Repräsentation, auch wenn sie nicht super gut ist. Ja.
Aber 80-90% der Leute im Abgeordnetenbundestag sind AkademikerInnen.
Ja, ich befürworte das nicht. Ganz klar, ich will da einfach total, ich bin total bei dir inhaltlich. Und gleichzeitig finde ich es gut zu wissen, worüber man redet. Und dann merke ich schon, dass sich viele gar nicht damit auseinandersetzen, was ist eigentlich eine Partei? Wie funktioniert eine Partei? Auch, und das habe ich auch von dir gehört, du hast in einem Podcast, sagst du, hey, schreibt einfach eurem Landtagsabgeordneten oder eurer Landtagsabgeordneten. Aber da fängt es ja schon an. Die sind so entkoppelt, dass sie es gar nicht mehr tun. Die verstehen gar nicht mehr, dass sie es können. Und sich damit auseinanderzusetzen, das finde ich, ist ein echt guter Weg. Also meine Empfehlung. Okay, jetzt deine Empfehlung.
Aber glaubst du, dass man damit diese ganzen Probleme löst?
Nein, das ist ja keine ultimative Antwort auf den Scherbenhaufen, vor dem wir stehen. Aber es ist mein Anfang. Und damit würde ich anfangen. Weil wenn sich jemand in Sachsen-Anhalt, eine Person, die ernsthaft überlegt, die AfD zu wählen, sich inhaltlich mit dem Programm wirklich mal auseinandersetzen würde, hätten wir die Chance, dass sie wenigstens anfängt, drüber nachzudenken. Wenigstens das.
Wow. Ich hab's in deinem Blick gesehen.
Okay,
also, glaubst du nicht?
Nein. Also erstens mal, die AfD präsentiert sich ja nicht, auch das, wenn du das Parteiprogramm liest, klingt alles total harmlos. Klingt ja harmloser als das, was Donald Trump und Stephen Miller sagen. Mhm. Die sind ja in ihrem Parteiprogramm nicht irgendwie alleine schon wegen der ganzen Rechtsextremismus-Einstufung, ne? Also die sind ja super vorsichtig. Und abgesehen davon.
Das war wirklich, wie ich dich beobachte.
Ja, ich war so. Ich wollte vorsichtig reagieren.
Das ist schon okay. Ich bin auf alles vorbereitet.
Nee, aber also damit, also guck mal auch in den USA. Trump wurde gewählt von vielen Schwarzen, vielen Latinos. Mhm. Die sind ja nicht irgendwie, die denken ja nicht, nee, Rassismus ist geil oder so. Oder auch Frauen denken ja nicht, Misogynie ist geil. Sondern die haben ganz konkrete Probleme, vor denen sie stehen. Mhm. Und die sagen, ich will, dass diese Probleme gelöst werden. Und übrigens, ganz viele haben gesagt, die Grenze ist für sie ein großes Thema. Hat Trump tatsächlich gelöst. Da kommt niemand mehr durch die Grenze. Da sind ganz viele Leute gerade zufrieden. Ich sage es nur. Mhm. Ich sage Ihnen, dass es richtig und gut ist. Vor allem, weil es mit sehr viel Gewalt verbunden ist, was sie da machen. Ich meine es gar nicht Eis, ich meine wirklich nur die Grenze. Aber das geht für diese Menschen vor, wenn sie sagen, die Lebensmittel sind teuer. Und die Demokraten, Joe Biden, hat das nicht gelöst. Mhm. Und ich kann aber meine Familie nicht ernähren. Mein Geld ist am Mitte des Monats weg. Ich kann die Miete nicht bezahlen. Dann sagst du denen, ja, aber dann lest mal bitte durch, was die alles so machen. Und dann wird das schon, dann wirst du verstehen, dass du das nicht mehr machen solltest.
Ja, wir müssen jetzt aber noch einen Twist hinkriegen, weil auf der einen Seite hast du jetzt mein Argument entzaubert. Und auf der anderen Seite auch noch so ein schwarzes Loch aufgemacht, weil dann haben wir ja im Grunde gar keine Perspektive mehr.
Das glaube ich nicht. Ich habe keine Lösung. Also ich habe keine Lösung. Ich kann nur sagen, und ich glaube, das kennen Menschen wahrscheinlich aus dem eigenen Leben, wenn du Probleme lösen möchtest, wenn du Muster verändern willst, dann musst du an die Wurzel ran. Dann musst du erstmal erkennen, dass es diese Probleme gibt. Dann musst du erstmal verstehen, was will ich eigentlich verändern? Was läuft eigentlich schlecht? Und auch da sehe ich eine sehr begrenzte Erkenntnisfähigkeit. Also wenn man sich Friedrich Merz, die Neujahrsansprache von Friedrich Merz anhört, der hat nicht ein Wort dazu gesagt, dass Menschen gerade sich kein Heim leisten können, sich die Pflege nicht leisten können, Mieten steigen, kein Wort. Der ist halt Millionär, der hatte diese Probleme nie. Das ist nicht gut. Aber viele Menschen beschäftigen sich jeden einzelnen Tag damit. 30-40% der Menschen in Deutschland haben keine Spareinlagen. Wenn denen das Auto kaputt geht, haben sie kein Auto mehr. Also das sind einfach handfeste Probleme. Und die muss man erstmal benennen. Und da muss man, kann ich ständig sagen, die Wirtschaft, ja. Aber man muss erstmal anerkennen, dass man sieht, dass diese Probleme da sind. Und ganz viele Menschen, die vielleicht diese Probleme gar nicht haben, haben Angst, dass sie bekommen, wenn die Wirtschaft schlechter ist oder die Arbeitslosigkeit steigt. Das heißt, man muss dieses Problem erstmal anerkennen. Dann muss man das Problem lösen, dass eben nicht jede Stimme gleich viel wert ist. Es gibt, also was ich total faszinierend finde, ist das Konzept Bürgerräte. Mhm. In Irland fand ich das also super spannend, wie sie das gemacht haben. Also in Irland haben sie mehrere sehr hoch umstrittene Fragen über Bürgerräte gelöst. Also zum Beispiel die Frage der Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs bis zur 12. Woche, weil Irland ist ja ein sehr katholisches Land. Das war sehr restriktiv geregelt. Und dann haben sie einen Bürgerrat eingesetzt, waren 100 zufällig zusammengewürfelte Menschen. Die haben über Monate miteinander gesprochen, die haben ExpertInnen eingeladen, pro, contra und so weiter, haben das sehr ausgiebig sich damit beschäftigt, haben einen Vorschlag vorgelegt. Dieser Vorschlag ist ans Parlament gegangen und die mussten daraus eine Gesetzesvorlage machen und das musste als Referendum den Menschen vorgelegt werden. Also es war verbunden mit einem Referendum. Die haben nicht zum Spaß Lösungen sich überlegt. Und die Vorlage, die sie gegeben haben, war absolute Legalisierung bis zur 12. Woche, ganz frei. Und das Interessante war, dass die Politiker in dem Parlament, die Abgeordneten gesagt haben, spinnt ihr? So, die Gesellschaft ist dafür überhaupt nicht bereit. Also das wird nicht funktionieren. 66% haben für Ja gestimmt. Daran sieht man auch, dass viele PolitikerInnen gar nicht mehr verstehen, was Menschen wollen. Die glauben, die Gesellschaft ist so polarisiert. Die glauben, Menschen sind total gespalten. Sind sie aber bei vielen Themen gar nicht. Auch beim Schwangerschaftsabbruch in Deutschland nicht. Ich glaube, ungefähr 80% in Deutschland sind auch für eine Legalisierung. Wir hatten auf Also auf kommunaler Ebene gibt es inzwischen sowas wie Bürgerräte. Die Robert-Bosch-Stiftung macht auch ein Programm dazu. Auf Bundesebene hatten wir einen, ich sag mal, Pseudo-Bürgerrat, weil der sollte nur irgendwie beraten, aber es war nichts davon, sollte irgendwie verbindlich sein, zwar zur Ernährung. Und selbst das hat Julia Klöckner einfach aufgelöst, weil sie meinte, nö, der Bundestag ist die Repräsentanz. So, das ist nicht gut. Also Bürger, nicht, dass Bürgerrat die Lösung wäre. Ich sage nur, es ist wichtig, dass Menschen, dass die Bedürfnisse und die Vorstellungen von normale Menschen, klingt so einfach, aber einfach von Menschen in der Bevölkerung gesehen werden in der Politik. Weil das entfernt sich einfach. Das ist nicht gut.
Das heißt, unsere Demokratie bräuchte sowas wie ein Update.
Ja, auf jeden Fall. So funktioniert es offensichtlich nicht. Also, weil wir haben jetzt eine autoritäre Partei, die bald regieren wird.
Nein.
Mhm. Ja. Sure.
Ich habe auf Holz geklopft. Nein. Zwei Fragen noch für dich. Jetzt schon vorab, danke für das schöne Interview und für diesen schönen Moment. Werde ich mir einrahmen, gedanklich. Was lässt dich deine Zuversicht behalten?
Menschen, immer. Also Rutger Bregmann hat ja das im Grunde gut geschrieben. Das glaube ich nicht, dass Menschen im Grunde gut sind. Ich glaube, Menschen können alles sein. Aber die meisten Menschen entscheiden sich dazu, gut zu handeln. Und ich bin echt viel unterwegs in verschiedenen Städten, an verschiedenen Orten, in großen, in kleinen. Und ich treffe so viele Menschen, die sich engagieren, die sich abends in so eine Lesung setzen oder eine Veranstaltung, um zu lernen, was sie besser machen können, um zu lernen, wie sie sich engagieren können. Das sind so viele Menschen. Und das ist einfach, das gibt mir unfassbar viel Blick in dieses Land halt, in die Gesellschaft, dem ich mir viel näher fühle, als wenn ich X aufmache. Das ist nicht die echte Gesellschaft. Das sind Teile davon, aber es ist durch Algorithmen manipuliert, durch Geldinteressen manipuliert, durch Machtinteressen manipuliert. Und das ist es, ja.
Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Ich glaube, ein persischer Song. Ja, das heißt Goleach, die vereiste Blume. Genau, von Dariusz. Ich glaube, das wäre schön.
Gilda, danke dir für dieses wirklich, wirklich einmalige, sehr schöne Interview.
Danke dir. شب تو موهای سیاهت خونه کرده دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بغض از مژه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم را وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دوتا چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوون. Ich bin total dankbar für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Danke, Gilda. Danke dir fürs Zuhören und dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Erzähl ganz vielen Leuten davon. Erzähl ganz vielen Leuten von diesem Podcast, von dieser Folge. Erzähl deinen Freunden, deiner Familie, deinen Verwandten. Erzähl allen davon, dass es diesen Podcast gibt, dass sie den Goodcast abonnieren und teilen sollen. Und schau mal bei Steady vorbei und unterstütze unsere Arbeit. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.